Vor einiger Zeit habe ich in Weißrussland gepredigt und da habe ich einfach, um die Leute abzuholen, Juri Gagarin zitiert. Ja, ich kenne nicht so viele berühmte Russen, aber den kenne ich und den kennt wahrscheinlich jeder. Und auch diesen Ausspruch, als er im Weltraum war, hat er gesagt, als er wieder runterkam, hat er gesagt, ich habe Gott nicht gesehen. Er kam also wieder und sagte dann, ja, ich war oben und Gott war nicht da, ich habe ihn nicht gesehen. Offenbar hat er tatsächlich gedacht, die Möglichkeit gäbe es eventuell, ja. Für uns ist ganz klar, die Möglichkeit gibt es überhaupt nicht. Aber er hat offenbar gedacht, möglicherweise gibt es diese Möglichkeit, dass ich Gott da sehe. Und er kam wieder und sagt, ich war da und habe ihn nicht gesehen. Die Frage ist, kann man Gott irgendwo sehen? Kann man ihn da oben sehen oder kann man ihn irgendwo hier unten sehen? Offenbar hat Juri Gagarin gedacht, Gott wohnt irgendwo. Wenn es ihn überhaupt gibt, dann wohnt er irgendwo da oben. Die Frage ist, wo wohnt er wirklich? Wo wohnt Gott? Und es ist interessant, dass Gott tatsächlich einen Wunsch hat zu wohnen. Gott hat einen Wunsch zu wohnen. Es gibt einen Wunsch in Gottes Herzen. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den wir gar nicht wissen, den viele Leute nicht wissen. Es gibt einen Wunsch in Gottes Herzen. Und das ist der Wunsch, dass Gott ein Volk sucht, unter dem er wohnen kann. Ein ganz alter Wunsch in Gottes Herzen. Exodus 24, also 2. Mose 29, steht Folgendes. Ich lese es einfach mal vor. 2. Mose 29, Vers 46. Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor. Geht es um das Zelt der Begegnung? Also, Gott verordnet dem Volk Israel verschiedene Gesetze über Opfer, alles Mögliche, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber dann sagt Gott noch was. Er sagt, ich möchte, dass ihr mir ein Zelt baut oder ein Ort baut, ein Ort der Begegnung. Das hieß das Zelt der Begegnung, was Mose einrichten sollte. Und Gott beschreibt ganz genau, wie das auszusehen hat. Ja, wie die Umzäunung sein soll, wie innen drin alles sein soll, was da drin stehen soll. Das war Gott sehr wichtig. Und dieses Zelt wird dann aufgestellt. Und in diesem Zusammenhang macht Gott eine Aussage hier. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es, also dieses Zelt, wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich der Herr, ihr Gott. Und dieses eine Wörtchen um, da bin ich drüber gestolpert. Ich habe gelesen, Gott sagt tatsächlich, ich habe mein Volk Israel aus Ägypten rausgeführt, um mitten unter ihnen zu wohnen. Also sein Ziel dieser ganzen Aktion, Israel aus Ägypten rauszuholen, mit den ganzen Wundern, den Pharao zu überreden und all diese ganzen Dinge, mit dem Schilfmeer und alles, was geschehen ist, sagt Gott, das ist mein Ziel gewesen hier, um mitten unter ihnen zu wohnen. Mit anderen Worten, Gott hatte diesen Wunsch in seinem Herzen. Gott hat diesen Wunsch in seinem Herzen, ein Volk zu haben, wo er wohnen kann, wo er sein kann. Und aus diesem Grunde wurde auch diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung gebaut dann. Also Gott sagte an anderer Stelle dann in 2. Mose 25, 8, sagte, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Dieser Wunsch ist offenbar auf Gottes Herzen. Ja, er will wohnen. Und ich meine, das ist ein ganz normaler Wunsch in jedem von uns. Ja, wir wollen irgendwo wohnen, aber dass Gott vielleicht irgendwo wohnen will und keine Wohnung hat, das ist ein ungewöhnlicher Gedanke. Die Frage ist, hat Gott diesen Platz gefunden? Hat Gott diesen Platz gefunden? Ja, hat Gott dieses Volk gefunden? Wir sehen das ein Stück weit beim Volk Israel. Gott suchte diesen Ort, wo er wohnen kann, und offenbar hat er das ein Stück gefunden. Ja, wir kennen diese Geschichte mit der Wolke, die das Volk begleitet hat. Da war der Tempel später dann als sichtbarer Ausdruck dessen. Aber ist wirklich Gottes Wunsch in Erfüllung gegangen da drin? Oder ist es immer noch so, dass Gott immer noch diesen Wunsch hat, ein Volk, unter dem er wohnen kann? Ist dieser Wunsch Gottes erfüllt? Das ist meine Frage. Gott sucht offenbar nicht ein Haus, was mit Menschenhänden gebaut ist. Er sucht keine Kirche in dem Sinn, dass er ein Gebäude sucht oder ein Gemeindezentrum oder sowas in der Art. Ja, Gott wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber dieser Wunsch in Gottes Herzen irgendwo zu wohnen, den gibt's offenbar noch. Bevor ich da weitermache, möchte ich eine wichtige Unterscheidung treffen, damit wir das genauer verstehen. Vielleicht kommt uns gleich der Gedanke, na ja, gut, Gott wohnt doch da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Da wohnt ja Gott. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Oder Jesus verspricht auch, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Gott ist überall. Gott ist omnipräsent. Ja, Gott ist überall gegenwärtig als Gott. Das zeichnet ihn als Gott aus. Er ist überall. Er erfüllt das ganze All und erfüllt die Erde. Das ist eine Wahrheit, die einfach steht. Und Jesus verspricht auch, dass er unter seinen Kindern ist, wenn sie in seinem Namen versammelt sind. Darüber hinaus sehen wir aber noch eine Gegenwart Gottes, die darüber hinausgeht. Über diese allgemeine Gegenwart. Das, was ich gerade gesagt habe, kann man nur im Glauben sehen. Ja, das kann ich nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass Gott überall ist. Das kann ich auch jemanden, der nicht an Gott glaubt, nicht beweisen. Ich muss an Gott glauben, um das zu glauben. Ja, ich muss an Gott glauben, um zu glauben, dass er überall ist. Ich muss auch an Gott glauben, um zu glauben, dass er unter uns ist, wenn wir in seinem Namen sind. Ja, das kann ich nur im Glauben sozusagen annehmen oder wahrnehmen. Oder dass Jesus uns verspricht, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt, kann ich auch nur glauben. Mit anderen Worten, das ist Gottes allgemeine Gegenwart, die kann ich überhaupt nur im Glauben wahrnehmen. Wenn ich nicht glaube, sehe ich davon nichts oder weiß davon nichts. Ich glaube aber, und das sehe ich in der Bibel, es gibt noch eine Gegenwart Gottes, die darüber hinausgeht, dass man sie im Glauben wahrnimmt. Es gibt eine Gegenwart, die, wo Gottes allgemeine Gegenwart sich manifestiert, sage ich mal, oder wo sie sichtbar wird, wo sie greifbar wird, vielleicht sogar spürbar wird. Und das ist sichtbar im Alten Testament, wo Gott erscheint. Ja, wo Gott tatsächlich kommt mit seiner Gegenwart, passiert was. Wir sehen das, als Gott sich offenbart am Berg Sinai, es passiert was. Gott trifft auf diese Erde und es passiert was. Ja, das ist nicht einfach nur im Glauben wahrnehmbar, sondern egal, ob man das glaubt oder geglaubt hat oder nicht, dass jetzt Gott da kommt, man hat's gesehen. Da war was, da ist was passiert. Oder diese Wolkensäule, die Feuersäule, egal, wer das jetzt geglaubt hat oder nicht, er hat es trotzdem gesehen im Alten Testament. Es war da, Gottes Gegenwart war da. Sein Handeln war erlebbar. Oder in Jesus, Leute haben gesehen, Gott ist irgendwie da. Ich sehe es, ich kann es nicht leugnen. Ich kann dann immer noch diskutieren, aber irgendwie kann ich nicht ableugnen, das, was da ist von Gott. Und Paulus sagt übrigens auch im Korintherbrief, wenn es um Prophetie geht, sagt er, wenn prophetische Rede in der Gemeinde ist, ist es mit ein Zweck, dass Ungläubige feststellen, Gott ist in unserer Mitte. Sagt, die fallen auf ihre Knie, sind überführt und sagen, Gott ist in unserer Mitte. Gottes Gegenwart ist da, spürbar. Und ich denke, wir haben das verschiedene, vielleicht nicht alle, aber manche von uns haben das schon erlebt, wie das ist. Dass es mehr gibt als Gottes allgemeine Gegenwart, die auch gut ist. Keine Frage. Aber es gibt mehr. Es gibt, dass Gott sich manifestiert unter uns. Dass er unter uns ist, spürbar. Und dass er sich bewegt. Im Alten Testament ist ein Zeichen, ja, dieser konkreten Gegenwart Gottes auch in der Bundeslade. Die Bundeslade, die ist ein Zeichen, Symbol für die Gegenwart Gottes. Und als die weg war, hieß es, jetzt ist Gottes Gegenwart weg. Gottes Herrlichkeit ist weg. Und diese manifeste Gegenwart Gottes, um die geht's mir. Ich glaube, dass Gott nach wie vor ein Volk sucht, unter dem er so sein kann, wo er mit seiner manifesten Gegenwart, mit seiner spürbaren, wahrnehmbaren Gegenwart sein kann. Und das ist mehr, als dass er einfach nur im Glauben wahrnehmbar, im Glauben da ist. Das ist gut und das wollen wir, aber das andere ist noch mehr. Und ich glaube, dass Gott das geben will und dass er nach wie vor ein Volk sucht, unter dem er wohnen kann, in dieser Art und Weise. Ich sehe in, wenn wir reisen, zum Beispiel in Weißrussland oder Russland, ein Freund von mir hat eine Gemeinde gegründet in Weißrussland. Er ist ein messianischer Jude und er hat das ganz einfach angefangen. Er hatte von Gott auf dem Herzen, er wollte Kriminelle erreichen. Wie erreicht man Kriminelle? Ich weiß auch nicht. Kriminelle, Mafiosi erreichen. Was er gemacht hat, war, er hat einmal in der Woche eine, ja, was ist das, eine Bar gemietet, wo man essen kann. Ja, einen Abend in der Woche, jeden Donnerstagabend, hat er diesen Raum gemietet und hat kostenlos Essen verteilt und hat auf der Straße eingeladen, jeden, der da hinkommen wollte, und besonders unter den Banditen und Mafiosi und Prostituierten. Ein wirkliches heikles Abenteuer. Und die kamen auch, weil es umsonst gab. Und weil man da nicht öffentlich predigen darf in Weißrussland, hat er einfach Lieder gesungen dazu, christliche Lieder gesungen. Die ersten Szenen in den ersten Wochen waren ungefähr so, dass die Leute kamen, am Tisch saßen und alles gegessen haben, so schnell sie konnten. Und dazu hat er dann christliche Lieder gesungen. Und teilweise war es dann sogar so, dass die Einrichtung zerstört haben danach. Sehr interessant. Das ging so ein halbes Jahr. Es wurde immer schlimmer teilweise. Die haben ihn dann auch mal entführt und auf jeden Fall hat er dann zu seiner Frau gesagt, also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich muss das Ganze aufhören, das hat sowieso keinen Zweck. Dann sagte seine Frau, nee, Gott hat es gesagt und du musst das weitermachen. Das ist ein Segen, wenn man so eine Frau hat. Er hat dann weitergemacht und dann ist Folgendes passiert. Der Leiter, oder wie sagt man, der Führer, der Boss der Mafia in dem Stadtteil von Minsk, war auch öfter in diesen Treffen und zwar meistens betrunken und hat gegessen und hat, man denkt, der hat nichts mitgekriegt, ja. Eines Abends war er in seinem Zimmer alleine, hat Drogen genommen gehabt, war dann in so einem Wahn drin, hat gedacht, die Polizei steht draußen vor der Tür, und um seine restlichen Drogen zu verstecken, hat er die gegessen. Und ist also fast gestorben an dem Ganzen, ja. Hat angefangen, Blut zu brechen und hat dann gesagt, Jesus, wenn es dich so gibt, wie der Igor gesagt hat, ja, dann rette mich. Alles, was der mitgekriegt hat, war, da war irgendwas mit diesem Menschen. Und da war irgendwas da. Da war irgendwie Gott da. In diesen Treffen, ja. Das war nicht, dass er eine Predigt verstanden hat. Da wurde er nicht mal gepredigt. Der hat nur gespürt, Gott war irgendwie da. Und da war Gottes Liebe da. Das war alles, was der gemerkt hat. Und dann noch diesen Namen Jesus hat er irgendwie gewusst. Viel mehr hat er gar nicht gewusst. Und da hat er nur gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich so gibt, dann rette mein Leben. Und Jesus hat sein Leben gerettet. Der hat also wirklich, körperlich hat Jesus sein Leben gerettet. Aber auch hat sein Leben neu gemacht. Als ich das erste Mal da war, war seine Wohnung leer, weil er alles zurückgegeben hat, was er gestohlen hatte. Das Geschirr stand am Boden. Das ist wirklich wahr, weil er seinen Küchenschrank zurückgegeben hat. Und das größte Zeugnis war für die Leute, als er angefangen hat zu arbeiten. Da haben sie ihm dann geglaubt, dass er sich bekehrt hat. Und danach hat er viele seiner Mafia-Kollegen nach sich mit sich gezogen, ja, die sich auch bekehrt haben. Mittlerweile ist es eine Gemeinde von, ich glaube, 120 Leute ungefähr. Und die spötteln so und sagen, ja, wir haben ungefähr 300 Jahre Gefängnis schon auf dem Buckel da in der Gemeinde. Und warum ich das erzähle, ist, solche Leute, die werden nicht durch eine Predigt gewonnen, vielleicht auch durch eine Predigt, ja. Aber irgendwo muss Gottes Liebe da sein, muss Gottes Gegenwart da sein. Und das ist das letztlich, was Menschen anzieht und zu Gott zieht. Dass unser Glauben nicht nur auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft beruht. Auf Gottes Gegenwart. Und das wünsche ich mir für das Volk Gottes. Dass es nicht einfach nur ein Programm ist, sondern dass Gott selber da ist. Dass Gott selber in seiner Gemeinde da ist. Dass er einen Ort findet, wo er wohnen darf. Und mich beunruhigt's, wenn er nicht da ist. Mich zieht's an, wenn er da ist, dann ist egal wo, ist mir ganz egal, was da für ein Kleber draufsteht, ob charismatisch, pfingstlich, landeskirchlich, katholisch, was weiß ich, ist mir egal. Wenn ich merke, dass Gott da ist, ist mir egal. Und wenn er nicht da ist, mir auch egal, was draufsteht. Und ich glaube, dass letztendlich geht's darum, dass Gott selber in seinem Haus wohnen darf. Eins der letzten Gespräche, die ich hatte mit dem John McFarlane, es war im März, kurz bevor er starb, wir fuhren in meinem Auto, in meinem Bus durch Nürnberg und sprachen über dieses Thema Gemeinde. Und plötzlich sagte er so zu mir, ja, das war schon wieder jetzt ein Auto, das war prophetisch, dass dieses Auto an uns vorbeifuhr, und ich guckte ihn so an, sagte, was hat er denn jetzt? Prophetische Autos, wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt. Auf jeden Fall sagte er, ja, das hat das Kennzeichen 222 gehabt. Das hat mir immer noch nicht viel weitergeholfen. Auf jeden Fall sagte er, ja, er hat festgestellt, es ist öfter so, wenn er mit Menschen redet über dieses Thema Gemeinde, schickt Gott Autos mit dem Kennzeichen mit der Nummer 222 vorbei. Und zwar, um ihn auf Epheser 2, 22 aufmerksam zu machen. Okay, dann dachte ich, was steht denn da? Epheser 2, 22 steht, ich lese mal nur den einen Vers und dann den Zusammenhang. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Jetzt lese ich den ganzen Text da. Ihr seid aufgebaut, also Paulus spricht von der Gemeinde und spricht die einzelnen Christen an in Ephesus. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm, also in Jesus, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ist genau dieses Wort, Behausung Gottes. Ganz ein bisschen altmodisch hört sich das an. Man könnte auch sagen, ein Haus für Gott. Also Behausung hört sich noch mehr so an, dass Gott tatsächlich da wohnen will. Wenn wir das Wort Tempel hören oder Haus, dann ist uns gar nicht so klar, wenn wir das im Zusammenhang mit Gott hören, dass Gott irgendwo wohnen will. Ja, Tempel Gottes, dass die Gemeinde der Tempel des Herrn ist, das wissen wir, aber dass Gott da drin wohnen will, persönlich, gegenwärtig sein will, das ist uns gar nicht so klar. Und hier heißt es tatsächlich, es geht darum, dass die Gemeinde, dass der ganze Bau wächst und aufgebaut wird, damit Gott ein Haus hat. Mit anderen Worten, Gott sucht eine Wohnung. Und zwar, Gott sucht eine Wohnung auf der Erde. Das ist das Interessante daran. Und ich glaube, das nimmt diesen alten Wunsch auf, aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich habe sie rausgeführt, um unter ihnen zu wohnen. Warum hat Gott Gemeinde, um unter ihnen zu wohnen? Ist der Wunsch Gottes immer noch in seinem Herzen? Das glaube ich. Er will immer noch ein Haus haben. Er ist ohne uns ohne Haus, um das so zu sagen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Herzens des Gemeindebaus, was Paulus hat. Was der Apostel hat. Natürlich ist sein Herz für Menschen. Keine Frage. Und ich glaube auch, Gottes Herz ist für Menschen. Gott will Menschen gewinnen. Aber offenbar will Gott auch noch was. Er will unter diesen Menschen wohnen. Er will dort gegenwärtig sein. Und zwar nicht nur allgemein, sondern er will wirklich uns nahe kommen. Er will bei uns sein. Und ich fürchte, dass manchmal unsere Bemühungen sehr, sehr nur auf der vertikalen Ebene sind. Ja, wie können wir Menschen gewinnen? Wie können wir das so machen in unseren Gemeinden, dass Menschen sich wohlfühlen? Und diese Sachen sind gut. Ich glaube, dass es Gottes Herz ist, dass Menschen in Gemeinden Zuflucht finden. Aber ich glaube, es braucht auch noch das andere. Wer hat ein Herz, zu sagen, Gott, wir wollen auch, dass du dich wohlfühlst. Wir wollen, dass du ein Haus findest. Wir wollen, dass du wo wohnen kannst. Wir wollen, dass du hier bist und dich wohlfühlst. Und wo ist das in unserem Herzen? Ich stelle das einfach als Frage in den Raum. Wer baut eine Gemeinde, wo Gott sich wohlfühlt? Ich glaube, wir müssen Gemeinden bauen, wo Menschen sich wohlfühlen. Aber ich glaube, wir brauchen auch Gemeinden, wo Gott sich wohlfühlt. Und ich glaube, dass sich das überhaupt nicht widerspricht, sondern dass sich das gegenseitig befruchtet, beziehungsweise überhaupt erst das eine das andere ermöglicht. Ich glaube, dass Gott eine Sehnsucht hat in seinem Herzen nach seiner Gemeinde. Und er hat diese Sehnsucht, da zu wohnen. Was heißt wohnen? Wenn ich irgendwo zu Gast bin, da werde ich meistens gut aufgenommen, aber irgendwann sind die Leute auch wieder froh, wenn ich gehe. Ja, ich bin öfter in anderen Familien zu Gast und das ist auch nett und gute Gastfreundschaft, aber so nach einer Woche ist dann auch so, dass die Gastfreundschaft dann langsam überstrapaziert wird und dass die Leute auch froh sind, wenn ich wieder gehe. Wohnen ist allerdings was anderes. Das bedeutet, ich bleib da. Da bin ich zu Hause. Da ist ein Ort von Gemeinschaft und Begegnung, Zusammensein. Und für Gott bedeutet das auch ein Ort, wo er nicht nur zu Besuch ist und dann wieder gehen darf. Ich glaube, wir haben uns teilweise daran gewöhnt, dass Gott mal kommt und dann wieder geht. Was auch gut ist, aber das ist, glaube ich, noch zu wenig. Ich habe mal ein Tischgebet verändert gehört. Ist vielleicht ein bisschen schockig, ja. Also komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und dann in Klammern, wir bitten dich, Herr Jesus, du, geh wieder weg, lass uns in Ruhe. Also du darfst als Gast kommen, aber dann ist auch ganz gut, wenn du wieder gehst. Ich glaube, dass Jesus gern kommt, aber darf er auch bleiben, darf er wohnen. Findet er einen Ort, wo er wohnen darf? Glaubt, Gott hat diese Sehnsucht, ein Haus zu finden, eine Behausung Gottes im Geist. Und ich glaube, dass das ein Teil dessen ist, wozu Gemeinde da ist. Und ich habe das Gefühl, dass Gott das mehr und mehr möchte, diesen Ort zu finden, wo er sein darf und wo er bleiben darf. Ich habe vor vielen Jahren ein Lobpreislied gehört und das wollte ich euch gern vorsingen heute Abend, was genau dieses ausdrückt. Und das hat mich immer wieder begleitet. Das ist ein Lied, was genau dieses Thema aufnimmt. Das Lied ist von Andy Park, für die Lobpreisleiter, die es vielleicht kennen. Ich sag mal den Text. Der erste Teil heißt, Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Whom of you will hear the cry of my heart? Where will my resting place be? Übersetzt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Wo ist das Haus, das ihr mir bauen werdet oder das ihr mir bauen könntet? Wer von euch wird den Schrei in meinem Herzen hören? Wo wird mein Ruheort sein? Ich habe diese Worte gehört, dachte, Mann, stimmt das denn? Gibt's diesen Schrei in Gottes Herzen? Wenn es den gibt, ist das wirklich so, dass wenige den hören? Der zweite Teil des Liedes ist, Here, O Lord, have I prepared for you a home. Long have I desired for you to dwell. Here, O Lord, have I prepared a resting place. Here, O Lord, I wait for you alone. Hier, Gott, also das ist die Antwort. Der erste Teil ist das, was Gott sagt. Der zweite Teil ist die Antwort der Gemeinde. Hier, O Gott, oder des Einzelnen, hier, O Gott, habe ich für dich ein Heim bereitet. Ich habe mich schon lange danach gesehnt, dass du kommst und wohnst. Hier, o Gott, habe ich dir einen Ruheort bereitet. Hier, o Gott, ich warte auf dich allein. Dieses Lied nimmt eine Stelle aus dem Jesaja auf. Ja, Jesaja 66, wo Gott, wo das heißt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo der Ort meines Ruhesitzes? Im Englischen hört sich das ein bisschen anders an. Da heißt es, wo ist das Haus, das ihr mir baut? Und wo ist mein Ruheort? Ja? Also mehr, dass Gott fragt, wo ist das? Vielleicht ist das ein ungewohnter Gedanke für manche von uns. Aber ich glaube, Gott hat diesen Wunsch, zu kommen zu seinem Volk. Mehr als bisher. Und nicht nur ab und zu kommen auf einer Konferenz und dann wieder zu gehen, sondern er möchte bleiben unter uns. Er möchte einen Ort finden, den wir so bauen, dass Gott dort wohnen kann. Und er braucht diese Antwort von uns. Hier machen wir das für dich. Ja, hier ist der Ort, wo du dich wohlfühlen sollst. Wir wollen nichts anderes als du selbst, als dich selbst, Gott. Wir wollen nicht Gemeinde spielen oder Kirche oder irgendeine Konferenz oder was weiß ich. Die Sachen sind alle gut, aber Gott, letztendlich wollen wir dich. Wir wollen dich, wir wollen nicht weiterziehen und dich verlieren, sondern wir wollen dich. Für mich ist die Frage, was braucht Gott denn, damit er unter uns wohnen kann? Wie muss ein Volk aussehen, wo Gott nicht nur kommt, sondern wo er dauerhaft bleibt? Ich denke, es gibt viele Sachen, was Gottes Wort uns zeigt. Und ich möchte einfach nur drei Sachen rausgreifen. Ich glaube, das Erste, was Gott braucht, ist ein Volk, dem das überhaupt wichtig ist. Ein Volk oder eine Gemeinde, dem das wichtig ist, der das wichtig ist, dass Gott da ist, dass Gottes Gegenwart wichtig ist, wichtiger als manches andere. Und dass wir Angst haben, das zu verlieren, dass Gott unter uns ist. Mose sagt zu Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann will ich nicht gehen. Ein Engel ist mir nicht genug. Gott will Mose raufhören mit dem Volk Israel, sagt, geht weiter. Und Mose sagt, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich nicht. Dann führe uns nicht von hier hinauf. Und Gott sagt, ich schicke euch einen Engel mit. Mose sagt, nee, das reicht mir nicht. Mose wollte nicht gehen ohne Gottes Gegenwart. Und ich glaube, die Frage ist an uns, ob wir auch sagen, Gott, wir wollen dich haben. Wir wollen keinen Plan B. Gott, wenn du nicht kommst, dann geht's nicht. Dann geht das beste Programm nicht. Wir wollen zwar gehorsam sein und alles tun, was du uns gibst, aber letztendlich brauchen wir dich in unserer Mitte. Und die Frage ist, nehmen wir wahr, wenn Gott fehlt in der Gemeinde? Nehmen wir wahr, wenn Gottes Gegenwart fehlt? Oder ist es doch oft so, und ich sage jetzt nicht, dass auf bestimmte Gemeinden gesprochen, ja, dass wir gut weitermachen können, wenn Gott gar nicht dabei ist. So was anfangen, vielleicht mit Gottes Gegenwart, und dann Gott sich irgendwo verabschiedet hat und wir trotzdem weitermachen. Mose hatte die Haltung, ich will nicht weitermachen. Ich will einfach nicht weitermachen. Natürlich brauchen wir da eine Balance. Wir müssen uns nicht ständig den Puls fühlen, das glaube ich auch. Und manchmal muss man im Glauben gehen, ohne dass man was spürt. Aber manchmal muss man auch innehalten und fragen, ist Gott noch dabei? Und die Frage ist, findet Gott eine Gemeinde, findet Gott ein Volk in unserem Land, was sagt Gott, wir wollen das. Wir wollen nichts anderes als deine Gegenwart. Und wenn das nicht da ist, dann machen wir nicht mehr. Dann machen wir nicht weiter. Wir haben genug Eigenes probiert. Wir haben genug Rezepte probiert. Und jetzt wollen wir, dass du unter uns bist. Und wenn du nicht da bist, führ uns nicht von hier hinauf. Ich glaube, dass Gott ein Volk will, was so radikal ist, was sagt, Gott, wir wollen dich. Wir wollen nicht alles Mögliche machen ohne dich. Wir wollen dich. Ein Stück weit eifersüchtig zu sein für Gottes Gegenwart. Und auch bereit sein, Sachen sein zu lassen. Ich glaube, dass Gott das sucht. Und ich glaube auch, wenn wir das nicht freiwillig tun, dann wird uns Gott dahin bringen. Was damit zusammenhängt, ist, das Bild im Alten Testament von der Wolkensäule und der Feuersäule. Ich lese auch mal da eine Stelle vor aus 4. Mose 9. 4. Mose 9. Die, über die Wolkensäule und die Feuersäule, was dieses Bild war von Gottes Gegenwart bei dem Volk Israel. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, die Wohnung ist genau dieses Zelt, von dem ich gesprochen habe, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Also das ist dieses Zelt der Begegnung. Gottes Gegenwart war so sichtbar unter dem Volk Israel. Für eine Zeit lang hat Gott offenbar dieses Volk gefunden, unter dem er wohnen konnte. Irgendwann war das auch vorbei. Aber da war es so. Und am Abend war die Wolke über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen die Söhne Israel auf an den Ort, wo die Wolke sich niederließ. Dort lagerten sich die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israels auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und sie brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht. Erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder es dauerte zwei Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit. Dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Ich finde das so ein eindrückliches Bild. Gottes Gegenwart mitten unter dem Volk. Ja, das Zelt der Begegnung in der Mitte, die ganzen Stämme, das ganze Volk Israel drumherum. Und der Blick des Volkes ist gerichtet auf diese Gegenwart Gottes. Und wenn Gott sich bewegt hat, wenn sich Gott erhoben hat, ist das ganze Volk alles zusammengepackt. Und das ist ein ziemlicher Aufwand gewesen, alles zusammenzupacken. Wenn Gott sich erhoben hat und gegangen ist, dann ist das Volk auch gegangen. Und vorher nicht. Und es ist interessant, offenbar hat Gott überhaupt kein Rezept gehabt. Mal ist er einen Tag geblieben und mal offenbar auch lange Zeit. Und es ist wichtig, das Wort Gottes betont hier immer wieder, das Volk blieb so lange, wie die Wolke da war. Sie schauten aus, und wenn die Wolke sich nicht bewegte, bewegte sich das Volk Gottes nicht. Und wenn sich die Wolke bewegte, bewegte sich das Volk Gottes. Gottes Gegenwart war der alles bestimmende Faktor. Wo Gott hingegangen ist, ist das Volk hingegangen. Und ganz egal wann, ganz egal, das Volk konnte nicht sagen, aber Gott, jetzt bist du doch gestern schon, jetzt bleib doch mal länger, das ging nicht. Wenn es nur einen Tag war, musste das Volk wieder alles zusammenpacken. Und ich glaube, dass Gott das Volk getestet hat. Ja, geht ihr mit, dann wenn ich gehe. Und es gab kein Schema F. Ja, nicht 7 Tage hintereinander so und dann, das war immer so und deshalb wird das auch wieder so sein, sondern es war immer anders, offenbar immer überraschend. Und das Volk brauchte diese Bereitschaft zum ständigen Aufbruch, um Gott zu folgen, um Gott dahin zu folgen, wo er sich hinbewegt hat. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, wenn wir Gottes Gegenwart unter uns haben wollen, dass wir diese Bereitschaft brauchen zum Aufbruch, dahin, wo Gott sich hinbewegt. Nicht zu sagen, Herr, das war doch gestern schon oder das haben wir immer so gemacht, sondern wenn Gott weitergeht, dass wir bereit sind, weiter mitzugehen. Und das ist eine ständige Herausforderung, mit Gott, mit Gottes Gegenwart mitzuziehen und nicht in Dingen zu bleiben, die gestern gut waren. Es gibt Dinge, die waren gestern gut und es kann sein, dass Gott weitergegangen ist. Die sind vielleicht immer noch gut, aber Gott sagt trotzdem, komm, wir wollen weiter. Volk Gottes, wir wollen weiter. Wir wollen nicht in den Sachen hängen bleiben, die vor 10 Jahren gut waren. Und die Frage ist, gehen wir damit? Bewegt sich die Bewegung? Bewegt sich auch eine Bewegung weiter? Auch eine Bewegung Gottes? Da Das ist die Frage. Haben wir unsere Augen geheftet auf Gottes Gegenwart? Als Einzelne, als Gemeinde, auch als eine Bewegung, als charismatische Bewegung wegen mir? Haben wir unsere Augen geheftet auf das, wann Gott weitergeht? Wenn er sagt, jetzt ist Zeit zur Veränderung. Wir können nicht so weitermachen wie vor 10 Jahren. Was da gut war, war gut. Und heute? Wo ist Gott heute? Und ich glaube, Gott fordert uns heraus, mit ihm mitzugehen. Mit ihm mitzugehen. Ständig. Und Neues zu testen und Neues zu wagen und sich in unbekannte Gewässer zu wagen, wo wir noch nicht waren. Das andere ist das Warten. Das eine ist diese Bereitschaft zur Veränderung, zum ständigen Aufbruch, sage ich mal. Aber das andere ist diese Bereitschaft zu warten, wenn Gott sagt, warten. Ich glaube, beides fällt uns schwer. Und wenn Gott sagt, jetzt ist nichts dran, jetzt ist Warten dran, aushalten vor mir, das, glaube ich, tut was mit unserem Drang nach Aktivismus. Und Gott fordert uns manchmal raus, als Volk, als Gemeinde, als Einzelne in seiner Gegenwart zu bleiben, wenn er nichts tut. Und manchmal einfach nur da drin zu bleiben, so lange, bis er wieder was tun will. Ich glaube, Gott braucht diese Bereitschaft von uns, diese Bereitschaft zu warten, wenn er wartet. Auch in unserem eigenen Leben. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich nichts tun konnte, wo Türen zu waren. Und wo Gott nur wollte, dass ich warte auf ihn, bis er eine Tür aufmacht. Und ich glaube, das ist manchmal so, dass Gott auch für Gemeinden Türen zumacht. Und will, dass wir nicht selbst die aufmachen, sondern sagen, okay Gott, wir harren aus vor dir, bis du Türen wieder aufmachst. Wir gehen mit dir mit. Wir wollen deine Gegenwart, deiner Gegenwart folgen. Mit der Wolke mitgehen. Ein Volk, was mit Gottes Gegenwart mitgeht. Ein Volk, das Gottes Gegenwart will, mehr als alles andere, und ein Volk, das mit seiner Gegenwart mitgeht. Eine dritte Sache. Ich glaube, dass das Volk Gottes bereit sein muss, Dinge für Gottes Gegenwart zu opfern. Dass wir sagen, ja, wir wollen Gottes Gegenwart. Und wir sind auch bereit, das, was die Gegenwart Gottes verhindert, zu opfern dafür. Ich glaube, dass es nicht ohne das geht. Dieses Feuer, von dem hier die Rede ist, das Feuer der Gegenwart, das will an unser Leben dran. Und das will an diese Dinge dran, die Gott nicht gefallen in unserem Leben. Und ich glaube, es gibt auch an dem Punkt keine Abkürzung für uns. Gott muss seinen Finger auf die Dinge legen können, in unserem eigenen Leben und in unseren Gemeinden, die ihm nicht gefallen. Und ich glaube, wenn sich das Volk Gottes konstant weigert, dann geht Gott weiter. Dann geht Gott weiter. Und die Frage ist, gehen wir mit? Jesus sagt, wer mich liebt, der hält mein Wort. Und man wird von meinem Vater geliebt werden. Und wir kommen zu ihm und wir werden Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der hält mein Wort. Ich glaube, es geht nicht um das, um ein selbst sich zur Perfektion bringen im Glauben. Es geht darum, um das zu tun, was Gott einem gesagt hat. Nicht um die Dinge, die wir nicht wissen, sondern um die Dinge, die wir schon wissen. Und ich glaube, Gott sehnt sich nach einem Volk, das schnell ist, Buße zu tun. Das nicht langsam ist, Buße zu tun. Wo er 10-mal reden muss, bis wir Buße tun. Und Dinge abtun, die ihm nicht gefallen. Ich glaube, er sehnt sich nach einem Volk, das schnell bereit ist, Sachen in Ordnung zu bringen. Schnell bereit ist, Beziehungen zu versöhnen. Und schnell bereit ist, Sachen wegzutun, die Gott nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass auf Dauer Gottes Volk sich das leisten kann, auf dem Ohr taub zu sein. Und ich sehe, an manchen Stellen sind wir das. Ich glaube nicht, ich glaube, wir brauchen diese Leidenschaft für Heiligkeit und für Kompromisslosigkeit, ohne die wir Gott nicht sehen werden. Gott sucht ein Volk, was sagt, das ist mir mehr wert, dass du unter uns bist, als dass ich einen Vorteil habe von irgendwelchen Dingen in der Welt. Und wenn Gott seinen Finger drauflegt auf bestimmte Dinge, dass wir dann sagen, okay Gott, du bist uns wichtiger. Und wenn dich das hindert, wenn das Gemeinschaft mit dir hindert, dann will ich das nicht. So ein Eifer für Reinheit zu haben in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir da als Gemeinden, als Einzelne bereit sind, Gott reden zu lassen, dann wird er das tun. Dann wird er das tun und wird sagen, ja, hier sind Dinge, die müssen anders laufen. Ich sehe, wie schnell Beziehungen gestört werden können, schon unter Menschen, wenn Dinge dazwischen stehen. Und Gott sagt, dass es bei ihm auch so ist. Ich sehe das, wie das ist bei meiner Frau, zwischen mir und meinen Kindern, wie Dinge dazwischen treten können. Und Gott sagt, das kann bei euch auch, es kann bei ihm auch sein. In der Beziehung zu Gott ist es dasselbe. Und es gibt Dinge, die Gott nicht toleriert. Und wo er sagt, wenn ihr daran festhaltet, dann ohne mich. Und ich glaube, wir brauchen diese Bereitschaft im Volk Gottes zu sagen, Gott, wir wollen dich und wir sind bereit, Dinge dran zu geben, die dir nicht gefallen. Wir wollen rein leben in unserem Leben, rein in unseren Ehen, rein in unserem persönlichen Leben, rein in unseren Gedanken. Ich glaube, diese Leidenschaft für Reinheit vor Gott ist wichtig, um Gott in unserer Mitte zu haben. Ich sehe, wie die Mafiosi, von denen ich geredet habe, eine Leidenschaft haben, Buße zu tun, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Und ich sehe, wie Gott unter ihnen ist. Das ist nicht nur, dass die ihre Gewehre begraben, das ist das eine. Aber ich sehe auch, wie sie eine Leidenschaft haben, andere Sachen in Ordnung zu bringen, wie sie schnell dabei sind zu hören. Wenn ich dort über Buße predige, dann sind sie schnell bereit, Buße zu tun und ihr Leben in Ordnung zu bringen. Da muss ich nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Hier in Deutschland fällt mir das schwer, über Buße zu reden. Ich habe das Gefühl, ach, muss man das unbedingt? Aber ein Volk, das diese Leidenschaft dafür hat, zu sagen, ja, Gott, wenn's dich stört, dann stört's mich auch. Und ich glaube, dass wir das brauchen, diese Leidenschaft. Und ich hoffe, und ich sehe das an manchen Ecken kommen, bei Jüngeren. Ja, ich sehe es noch nicht überall kommen, aber ich sehe es in manchen Ecken kommen bei Jüngeren, die sagen, ja, wir geben das dran. Wir wollen Gott haben in unserer Mitte und deshalb geben wir dran, was ihm nicht gefällt. Aber ich glaube, dass es bei uns genauso sein kann, bei Älteren. Das sind die drei Punkte, die mir wichtig sind. Wenn wir Gott in unserer Mitte dauerhaft haben wollen, dass wir dann ein Stück weit sagen, das ist uns wichtiger als alles andere. Vor allen Plänen, vor allem, was wir für Gott tun, uns ist wichtig, dass Gott in unserer Mitte ist. Wir sind darauf bedacht. Und Gott, wenn du nicht da bist, dann wollen wir auch nicht gehen. Ich glaube, dass es mehr oder weniger eigentlich eine Haltung ist vor Gott. Ein Stück weit eifersüchtig zu sein auf Gottes Gegenwart und es auch nicht zu tolerieren und auch nicht zufrieden zu sein, wenn es nicht so ist und nicht Argumente zu finden und eine Theologie drumherum zu bauen, wenn Gott weg ist. Und dann das Zweite, ein Volk, was mit Gottes Gegenwart mitgeht, was sagt, okay Gott, wenn du dich weiter bewegst, dann gehen wir weiter. Und wir hängen auch nicht in dem fest, was gestern gut war. Wir lassen nicht nur das Schlechte hinter uns, sondern auch das Gute, wenn es nötig ist. Den guten Lagerort. Israel musste den guten Lagerplatz auch zurücklassen. Und möglicherweise haben sie für eine Zeit lang an einem schlechteren oder scheinbar schlechteren gelagert. Aber dass wir sagen, okay Gott, wenn du sagst, dann gehen wir weiter. Wir gehen auch in was Neues. Wir halten zwar auch an guten Dingen fest, die du uns gibst, aber wir gehen auch in was Neues rein. Wir wollen ein flexibler Schlauch sein. Und das Dritte ist eine Leidenschaft für Reinheit unter uns, für Heiligkeit. Ich glaube, das zieht Gott an. Das war schon immer so, dass Gott das angezogen hat. Ein Volk, was von ihm rein sein möchte. In Jesaja 57 wird noch ein Bild gemalt von dem Menschen, wo Gott wohnt. Und da heißt es, Gott wohnt in der Höhe und er wohnt bei denen, der demütig ist und zerschlagenen Geistes ist. Da wohnt Gott bei solchen Menschen. Und das spricht, glaube ich, von solchen Menschen, die das wollen, die abhängig sind von Gott. Die abhängig sind, mehr als von allem anderen, von Gott selbst abhängig. Diese Botschaft ist kein Rezept, sondern diese Botschaft kommt aus meinem Herzen, dass es sagt, das Volk Gottes braucht vor allen Dingen Gott. Es hört sich banal an, aber ich glaube, das ist nicht banal. Ich glaube, wir haben ihn teilweise verloren. Und ich glaube, die Welt letztendlich sehnt sich nach nichts mehr als nach einem Volk Gottes, wo Gott ist. Wenn das spricht sich doch rum, ja, wenn Gott selber da ist, wenn Gottes Gegenwart da ist, das zieht Menschen an und verändert Menschen. Und ich glaube, wir brauchen diese Leidenschaft, dass Gott unter uns wohnen kann, dass er bei uns, bei mir, in unseren Gemeinden ein Volk findet, was sagt, ja Gott, hier habe ich diesen Ort bereitet, wo du kommen kannst, wo du wohnen darfst.